So, okay. Die Elke meinte noch, ich hätte vergessen, als ich da meine Geschichte erzählt habe mit dem Indianergebet, dass ich dann hinterher den Namen Jesus aussprechen konnte. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Ich habe ihn heute viele Male ausgesprochen, also von daher könnt ihr euch das denken. Okay, um das noch abzuschließen, dieses letzte Thema über den Heiligen Geist und diese wunderbare, dieses Geschenk des Sprachengebets. Ich würde gerne ein Buch empfehlen zu diesem Thema, diejenigen, die da einfach ein bisschen mehr darüber wissen wollen. Ein Buch von einem Mann Gottes, den ich sehr schätze, Corey Russell. Kennt es jemand? Das heißt, die Herrlichkeit in dir. Gibt es schon seit 2 Jahren, glaube ich, auf Deutsch. Du hast es. Ja, der ist öfter da. Ich glaube, die letzten Jahre war er schon ein paar Mal da in dieser Oikos-Gemeinde oder wie die da heißen oder so da. Mhm. Genau. Also Corey Russell, Corey, C-O-R-E-Y und dann Russell. Die Herrlichkeit in dir heißt das. Und dann habe ich zu dem Thema noch eine Frage. Wenn du gläubig bist und du hast das empfangen, bist du in der Lage, alleine mit der Bibel einem Neubekehrten zu erklären, was das Sprachengebet ist, was das zu tun hat mit Erfüllung mit dem Heiligen Geist, und kannst du ihm helfen, in diese Erfahrung hineinzukommen? Das wird für die Zukunft extrem wichtig sein. Ja, das kann nicht sein, dass wir uns zurücklegen, ja, die Leiterschaft, die wird das schon machen irgendwann. Ja. Wollen wir nachher dann irgendwie Leute anstellen, die nur beten für Geistestaufe oder was wollen wir da? Das kann nicht sein. Nach der Bibel ist das etwas, was jeder Gläubige beherrschen kann und weitergeben kann. Denkt an Ananias in Apostelgeschichte 9 bei Saulus. Der hatte keinen besonderen Dienst. Der gehörte nicht zur Leiterschaft, der war einfach nur ein Jünger. Aber der wusste, wie man für jemanden betet, dass er den Heiligen Geist empfängt. So, wir wollen wirklich im Wort gegründet sein und wollen mit der Bibel argumentieren können. Und das ist so gut, wenn du das richtig studierst für dich selber, dann kannst du das auch weitergeben. Was du nicht erklären kannst, hast du wahrscheinlich auch selber nicht richtig verstanden. Wenn du es verstanden hast, kannst du es auch erklären. So, das wäre eine gute Herausforderung, dass man sagt, hey, ich will das wirklich anhand der Bibel erklären können und zeigen können, ja, und jemandem helfen können, wie er durch das Wort Gottes Glauben bekommt und wie er in diese Erfahrung hineinkommt. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Wir gehen noch einmal zurück zu diesem Gedanken, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Jesus sagt in Johannes 15, ich will den Vater bitten, Vers 16, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist, was Jesus sagt. Ja, so mit dieser Wahrheit kannst du einem Menschen helfen. Oh, ich weiß nicht was, ich denke irgendwie, Gott hat mich verlassen. Hey, gründe deinen Glauben auf das Wort. Hier heißt es, der Heilige Geist kommt und er bleibt bei dir. Gründe deinen Glauben nicht auf Gefühle und auf Stimmungen. Oh, ich weiß nicht, ich fühle mich so komisch. Ich fühle mich auch manchmal komisch, aber ich glaube nie, dass der Heilige Geist mich verlassen hat, weil ich das Wort einfach kenne. Und ich gebe dem nicht zu viel Beachtung, wenn ich mich komisch fühle. Und dann sagt Jesus, wenn jener, der Geist der Wahrheit, wieder nennt er ihn so, Johannes 16, Vers 13, wenn jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird hören, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er verkündigen. Der Heilige Geist verkündigt das Kommende. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum gibt es heute bei uns in Deutschland, warum gibt es keine Seminare über Vorbereitung auf Verfolgung, Vorbereitung auf Leiden? Der Grund ist ganz einfach, weil die Masse der Gläubigen, auch die Masse der Leiter, nicht auf den Heiligen Geist hört. Weil es wird Verfolgung geben und die wird viel schneller kommen, als wir uns das vorstellen. Es wird Verfolgung geben. Im Namen der Liebe, im Namen der Toleranz und im Namen des Respekts vor anderen Religionen und vor Minderheiten und so weiter. Es wird Verfolgung geben. Die Weichen sind schon längst gestellt. Und die Medien machen schon längst Stimmung in der Bevölkerung, dass wenn das dann von staatlicher Seite kommt, vom Volk noch begrüßt und beklatscht wird. Es wird Verfolgung geben. Warum gibt es keine Seminare, die darauf vorbereiten? Weil wir nicht vom Heiligen Geist geleitet sind, sondern vom Spaßgott. Wir machen das, wozu wir Lust haben. Wir machen das, was toll ist und was die Leute gut draufbringt. Und wenn wir von Verfolgung reden würden, wenn wir reden würden vom Leid und um Jesu Willen verfolgt werden, das ist nicht, was die Leute hören wollen. Wir haben nicht zu verkündigen, was die hören wollen, wir haben zu verkündigen, was die hören müssen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und der Heilige Geist redet nicht nur von der kommenden Verfolgung, sondern er redet auch von der Vollendung der Gemeinde. Er redet auch von den Merkmalen der Brautgemeinde, wie sie sein wird auf dieser Erde, bevor Jesus wiederkommt. Und das ist so extrem wichtig, dass wir Glauben haben. Wir sind in einem Prozess der Wiederherstellung und die Dinge sind heute nicht mehr so, wie sie früher waren. Und sie werden auch in Zukunft nicht mehr so sein, wie sie heute sind. Wir sind in einem Prozess und das Ganze, die ganze Entwicklung hat ein Ziel. Jedenfalls die Entwicklung unter der Führung des Heiligen Geistes hat ein Ziel. Und das ist eine Gemeinde, die in tiefer Einheit mit dem Heiligen Geist ist. Auf der anderen Seite gibt es auch ein Ziel und das ist das Ziel, viele, viele Gläubige in Übereinstimmung mit dem Geist der Welt zu bringen und das ist die Hure. Ja. Aber wir wollen auf der richtigen Seite sein und wir wollen vom Heiligen Geist geleitet sein und wir wollen im Worte Gottes sehen, es gibt eine herrliche Gemeinde und die hat die und die und die Merkmale. Die hat Kraft und die Fähigkeit, den Teufel zu überwinden. Die ist stark, die ist nicht schwach, die ist nicht angepasst an Modeströmung, an den Zeitgeist, sondern sie ist unter der Führung und der Prägung des Heiligen Geistes. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Da ist eine Harmonie, eine Übereinstimmung zwischen der Brautgemeinde und dem Heiligen Geist. Und beide wollen dasselbe. Und was wollen sie? Dass der König wiederkommt. Die allermeisten Gemeinden, die wir kennen in Deutschland, haben das nicht auf dem Schirm, dass es ihre Aufgabe ist, den König zurückzubringen. So sagt mir, das sind Gemeinden, die sind nicht geleitet vom Heiligen Geist. Wenn sie geleitet wären vom Heiligen Geist, wäre ihre Agenda mindestens im Ansatz irgendwie von der Richtung her in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Die wollen was ganz anderes. Die wollen Gemeindewachstum oder wenn sie ganz geistig sind, Zeichen und Wunder, ja. Aber wo ist diese Sicht? Hey, es geht darum, dass der Vater seinen Sohn vor den Augen einer spottenden, ungläubigen Welt rechtfertigen wird, rehabilitieren wird. Um das geht es. Er wird seinen Sohn offenbaren als gerechten Richter und als König über der gesamten Erde. Das ist die Sehnsucht des Vaters. Und wenn wir vom Heiligen Geist geleitet und geprägt werden, dann wird diese Sehnsucht auch immer mehr unsere werden. Um das geht es. Der Heilige Geist wird das Kommende verkünden. Warum? Damit wir uns darauf vorbereiten. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist der, dass wir verstehen, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, wie er uns lehrt, wie er uns die Augen auftut, wie er uns in alle Wahrheit führt, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes hat etwas mit etwas ganz Banalen und Natürlichen zu tun, mit unserem Bibelstudium, mit unserem Leben im Wort. Und zwar einfach deswegen, weil die Bibel vom Geist Gottes eingegeben ist. Die Bibel ist das vom Heiligen Geist gegebene, inspirierte, ausgehauchte Wort Gottes. Und kein Wunder, dass der Heilige Geist, wenn er an uns arbeitet, wenn er uns von unseren Irrtümern befreit, wenn er uns von Dingen überführt, die nicht richtig sind. Er benutzt das geschriebene Wort, das aber er lebendig machen muss. Denkt an die Situation in Lukas 24, die Jünger von Emmaus, nennen wir die Geschichte, ja. Das war nach der Auferstehung. Die wussten noch nichts von der Auferstehung, waren völlig entmutigt, völlig enttäuscht und frustriert. All ihre Pläne waren zerplatzt. Und sie gingen dort auf dem Weg und Jesus kam zu ihnen, aber sie erkannten ihn nicht. Nach der Auferstehung muss Jesus, sogar Menschen, die ihn vorher gekannt haben, müssen per Offenbarung durch den Heiligen Geist ihn kennen. Maria trifft Jesus im Garten, sie sieht nicht, dass es Jesus ist. Nach der Auferstehung kann man Jesus nur durch den Heiligen Geist kennenlernen. Deswegen hat Paulus, der nie mit Jesus gelebt hat, er hat mehr gewusst über Jesus als Petrus und Johannes. Per Offenbarung, der Heilige Geist hat ihm diese Dinge beigebracht. So, Jesus geht mit den Jüngern und schlussendlich dann beim Brotbrechen, sie erkennen ihn und dann verschwindet er. Und dann schauen sie zurück und denken nach über diese merkwürdige Begegnung. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, wie er auf dem Wege uns die Schriften öffnete. Jesus hat ihnen die Schriften geöffnet. Das ist, was Jesus getan hat. Und als Ergebnis davon brannte ihr Herz. So, was heißt jetzt, Jesus öffnete ihnen die Schriften? Wir wissen, damals gab es ja keine Bücher, so wie wir das haben. Ja? Also er hat nicht eine Bibel genommen und die aufgeschlagen irgendwo im Alten Testament. Damals hatte man Schriftrollen. Ja, hatte der einen Bollerwagen mit Schriftrollen hinter sich hergezogen und hat dann die Schriftrollen irgendwie geöffnet. Was bedeutet, er öffnete ihnen die Schriften? Gute Frage. Und das ist ein wunderbares Beispiel, um zu erklären und um zu zeigen, die Bibel erklärt die Bibel. Im selben Kapitel, diesmal interessanterweise, um es ganz leicht zu machen, nachher bei anderen Dingen ist es nicht so, da steht eine Sache ganz weit vorne und die erklärende Sache steht ganz weit hinten oder umgekehrt. Aber hier für Anfänger ist es erstmal beides im gleichen Kapitel. Er öffnete ihnen die Schriften. Was bedeutet das? Wir sehen eine zweite Begegnung von Jesus, dem Auferstandenen, mit Jüngern. Und dort lesen wir Vers 45, das andere war Vers 32. Jetzt Vers 45, andere Situation. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. So, das ist, was es bedeutet. Er öffnet das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und dieser Dienst, den damals Jesus den Jüngern auf dem Weg von Emmaus oder hier diesen anderen Jüngern gegeben hat, dieser Dienst wird heute vom Heiligen Geist übernommen. Weil das war vor Pfingsten, der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Aber seitdem der Heilige Geist gekommen ist, ist in Kraft, was Jesus gesagt hat, nach mir kommt ein anderer und der wird euch leiten, der wird euch lehren, der wird euch in alle Wahrheit führen. So der Heilige Geist tut das, was damals Jesus getan hat mit den Jüngern. Er nimmt das geschriebene Wort und eröffnet unser Verständnis. Das ist Offenbarung. So kommt Offenbarung zustande. Deswegen hat David gebetet, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Gesetz. Es braucht die Hilfe Gottes, um das Wort Gottes zu verstehen. Dein Abitur reicht nicht aus. Und wenn du keins hast, musst du nicht traurig sein, du kannst trotzdem die Schriften verstehen. Es braucht Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Ich sage immer wieder, und ich finde diesen Satz sehr, sehr sinnvoll und gut und einprägsam. Und ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren bekommen und seitdem benutze ich ihn. Der ist bestimmt schon 30 Jahre alt. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das nur in Freundschaft mit dem Autor verstanden werden kann. Freundschaft zum Autor brauchen wir. Er ist der Autor dieser Schriften. Er weiß mit absoluter Treffsicherheit, was gemeint ist. Wir wissen das nicht, viele Theologen wissen das auch nicht. Er weiß es. Und Jesus hat gesagt, er wird uns in alle Wahrheit führen. Es wäre sehr, sehr klug, wenn wir uns angewöhnen würden, jedes Mal, bevor wir unsere Bibel aufmachen, dass wir einen Moment innehalten und sagen, lieber Heiliger Geist, ich brauche dich. Ohne dich kann ich aus dem, was ich gleich lese, den größten Blödsinn machen. Und das haben viele vor uns gemacht. Und alle christlichen Sekten gründen sich auf die Bibel und verletzen permanent die grundlegenden Richtlinien, wie man gesund umgeht und wie man die Schrift auslegt. Sie nehmen einfach isolierte ein, zwei Verse und bauen darauf Konstrukte, ohne darauf zu achten, dass es aber dann Bibelstellen gibt, die ihr Konstrukt widersprechen und zunichte machen. Die ignorieren sie einfach und bauen auf ein, zwei Verse irgendwelche Dinge auf. So funktionieren christliche Sekten. Der Heilige Geist ist der Autor und er versteht und er weiß und er will uns Mitteilung geben. Er will uns lehren. Und das ist das Schöne an gelehrt zu werden vom Heiligen Geist. Egal aus welchem Hintergrund du kommst, egal was deine Erziehung und deine Prägung und deine Kultur dir beigebracht hat. Wenn du die Wahrheit herausfinden willst über irgendein Thema in der Bibel und du studierst die Bibel in Abhängigkeit vom Heiligen Geist und sagst nicht, am Ende muss aber das rauskommen, was meine Eltern mir beigebracht haben oder was meine Konfession mir erzählt hat, sondern ich lege alles ab, alle Vorbedingungen, Vorbehalte. Ich will einfach die Wahrheit sehen. Der Heilige Geist wird dich lehren. Und da kann irgendwo auf der anderen Seite des Globus jemand sein mit der gleichen Gesinnung, völlig andere Kultur, völlig andere Mentalität, völlig anderen Hintergrund. Und er stellt dieselbe Frage an den Herrn, studiert das Wort und er wird zum selben Ergebnis kommen. Ob das Taufe ist oder Sprachengebet, Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder Gemeinde oder was auch immer. Warum? Ganz einfach, weil es einen Gott gibt, der eine Meinung hat. Der hat nicht eine asiatische Meinung und eine deutsche Meinung. Er ist Gott, er ist nicht verwirrt, seine Meinung ändert sich nicht. Er sagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Und er ist bereit, seine Sichtweise uns mitzuteilen, wenn wir nicht an vorgefassten Meinungen festhalten. Und sagen, nein, das kann nicht sein. Ich war Baptist, ich bin Baptist, ich werde immer Baptist bleiben. Baptisten sprechen nicht in Sprache, das gibt es nicht. So, jetzt gehe ich in die Bibel. Du wirst in die Irre gehen. Du wirst in die Irre gehen, weil deine Augen gehalten sind. Weil die Schriftstellen, die deine Theorie stürzen, gar nicht sehen kannst. Du siehst du gar nicht. Die übersiehst du. Da kannst du lesen und lesen, du wirst es nicht sehen. Weil es braucht das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, um zu sehen, was da steht. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich in meiner Jugendgruppe damals eine Iranerin, die sich bekehrt hat. Und die hat eine wunderbare Bekehrung gehabt und wollte dem Herrn nachfolgen. Und sie wollte erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und ich sagte, okay, nichts einfacher als das. Nehmen wir die Bibel, ich zeige dir die Bibel, hier ist Lukas 11, also lies einmal diesen Vers. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen die bin? Ich sage, hier ist der Vers, lies ihn in ihre Fasi-Bibel. Sie schaut hin und sagt, an der Stelle steht nichts. Ich zeige mit meinem Finger auf den Vers, ich kann nicht Fasi, aber ich kann die Zahlen lesen und ich zeige auf den Vers und sage, hier, diesen Vers. Und sie sagt, an der Stelle steht nichts. Und während wir noch debattierten, manifestierte sich ein Dämon. Und den haben wir ausgetrieben und auf einmal stand an der Stelle was in ihrer Bibel. Auf einmal konnte sie sehen und sie hat gesehen, was geschrieben steht. Der Vater im Himmel gibt denen den Heiligen Geist, die ihn bitten und sagt, bist du ein Kind Gottes? Ja. Wenn wir jetzt den Vater bitten? Ja. Was wird passieren, wenn du den Vater bittest? Du wirst den Heiligen Geist bekommen. Okay, dann beten wir. Und wir haben gebetet und sie fing an, wunderbarerweise in Sprachen zu beten. Der Heilige Geist öffnet die Augen und wir sehen es und wir verstehen es und es ist sonnenklar und jede Frage ist zu Ende gekommen. Und was es braucht, um eine siegreiche Gemeinde zu bauen und auch ein siegreiches persönliches Christenleben zu führen, ist, wir müssen gelehrt sein vom Geist. Zu viele, statt gelehrt zu sein vom Geist, sind sie verwirrt vom Internet. Und sie haben hier Meinungen, sie haben da Meinungen, sie haben so viele Meinungen, dass sie total konfus sind. Aber die gute Botschaft ist, Gott ist nicht konfus. Und Gott hat eine Meinung und er liebt es, seine Meinung mitzuteilen, wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir uns demütigen, wenn wir ihm erlauben, uns zu lehren. Dann teilt er uns mit, was sein Plan ist, was seine Gedanken sind, was wirklich die Wahrheit ist. Jesus betet, dein Wort ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Wie kann es anders sein? Weil es eingegeben ist vom Heiligen Geist, der Geist der Wahrheit ist. Wie kann die Bibel etwas anderes sein, wenn sie wirklich vom Heiligen Geist eingegeben ist? Sie muss die Wahrheit sein. So, wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen das geschriebene Wort. Und wir brauchen Zeit und Freundschaft zum Heiligen Geist. Und wir demütigen uns, wir kommen runter vom hohen Ross und sagen, egal was ich gehört habe und gelesen habe, zeig du mir, wie die Dinge sind. Und der Heilige Geist wird uns einfach die Dinge zeigen, wie Gott sie wirklich gemeint hat. Es ist nicht schwer. Heute sagen die Leute, ja, weißt du, gibt so viele Leute, gibt so viele Richtungen, gibt so viele Meinungen. Der eine sagt dies, der andere sagt jenes und so weiter. Es sieht so aus, als wenn man die Wahrheit gar nicht kennenlernen kann. Das ist postmodernes Denken. Wahrheit kann man nicht finden. Oder noch viel schlimmer, Wahrheit hat ja gar keine Bedeutung. Und jeder, so sagt ein bekannter Prediger, jeder liest seine Bibel anders. So. Du sagst, du hast es so von Gott empfangen. Ich sage das Gegenteil, ich habe es auch von Gott empfangen. Was können wir damit machen? Das lassen wir stehen. Du hast es von Gott, ich habe es von Gott und wir sind alle glücklich. Hallo, Gott ist nicht verwirrt. Er hat nicht tausende von Meinungen zum selben Thema. Gott ist einer und er hat eine Meinung und die liebt er mitzuteilen. Und er will uns in alle Wahrheit leiten, weil er uns in alle Freiheit bringen will. Er will uns in alle Freiheit führen. Die Wahrheit, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wann werden wir die Wahrheit erkennen? Wenn wir an seiner Rede bleiben, an der Rede Jesu bleiben, dann sind wir in Wahrheit Jünger und dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und im Moment gibt es so viel theologisches Gerümpel und so viele verschiedene Ideen und Meinungen, auf denen Leute festbeharren, die alle nur nicht vom Herrn kommen. Bis zum heutigen Tage, 500 Jahre nach der Reformation, der allergrößte Teil der Freikirchen in der westlichen Welt wird geleitet von einem Pastor. Wiewohl das nicht im Neuen Testament ist. Das Gegenteil ist im Neuen Testament. Nicht ein Pastor, sondern ein Team von Ältesten. Wie ist es möglich, dass man diese Frage einfach übersieht? Wie ist es möglich? Weil man Tradition höher hält als die Offenbarung, die vom Heiligen Geist kommt, die geschrieben ist im Wort Gottes. Und dann geht man an kostbaren Dingen vorbei. Und das ist nur ein Beispiel. Und wir könnten manche andere Beispiele auch hinzufügen. Und deswegen braucht es diese Gesinnung. Herr, nicht meine Meinung. Es geht nicht darum, dass meine Meinung am Ende als Sieger dasteht. Es geht um gar nichts. Es geht darum, dass du reden kannst, dass du dich erweisen kannst, dass du zeigst, wie die Dinge wirklich sind. Und wenn wir nur zu dieser Gesinnung kommen würden und wir würden dann wirklich fleißig die nächsten Jahre die Bibel studieren, es würde die geistige Landschaft in unserem Land radikal verändern. Das mit der Struktur, mit Teamleiterschaft, das ist nur ein Punkt, aber der in sich, ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde erklären, was es alles beinhaltet und welche Segensfolgen kommen würden, würden wir Team haben statt One-Man-Show. Aber das ist nicht mein Thema. Aber das ist nur ein einziger Punkt, wo wir einfach stillschweigend, ohne dass es jemand sich eingestehen will, Traditionen hochhalten. Und Jesus sagt, um eurer Überlieferung willen habt ihr das Wort außer Kraft gesetzt. Das kraftvolle Wort Gottes kann nicht wirken in Gläubigen, weil Menschen es in Tradition oder mit Tradition ersetzt haben. Sie halten die Tradition höher als ihre eigenen, als das Wort Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist als unseren Lehrer. Und er will uns in alle Wahrheit führen. Und diese Wahrheit wird in Freiheit führen. Sowohl im persönlichen Leben, ich habe schon vorhin erwähnt, Zwänge und Süchte oder Ablehnung, Minderwertigkeit und solche Dinge. Aber auch in ganz anderen Bereichen. die Identität der Gemeinde, der Auftrag der Gemeinde. Worum geht es überhaupt? Ein Großteil der Gemeinden, die ich kenne, und wir reisen seit 20 Jahren durchs Land, ein Großteil der Gemeinden hat keine klare Identität aus der Bibel. Hat eine Identität aus der Kultur, von anderen Gemeinden, von anderen Bewegungen und Strömungen, aber nicht eine Identität aus dem Wort Gottes. Wir sind das, was Gottes Wort sagt. Wir sind das, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Das ist unser Ziel. Und sie haben das nicht, weil sie nicht geleitet sind vom Heiligen Geist. So, wir wollen ihm Raum geben und wir wollen uns ihm hingeben und wir wollen ihm erlauben, das geschriebene Wort Gottes einfach uns lebendig zu machen. 2. Timotheus 3, du bleibe in dem, Vers 14, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil und durch den Glauben in Christus Jesus. Die Schriften haben Kraft, haben die Fähigkeit, dich weise zu machen zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Und warum haben sie diese Kraft? Vers 16, jede Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Der Heilige Geist ist der Autor der Heiligen Schriften. Und das bedeutet, wo wir die Schrift ehren, wo wir die Schrift ernst nehmen, wo wir versuchen, die Schrift zu verstehen und uns nach der Schrift ausrichten, da kommt der Heilige Geist. Da fühlt er sich angezogen, weil wenn wir die Schrift ehren, ehren wir auch ihn. Wenn wir die Schrift nicht ehren, da können wir viel faseln von Heiligen Geist, come Holy Spirit, der wird nicht kommen. Sondern stattdessen wird ein Spaßgeist kommen, ein Unterhaltungsgeist. Und das ist, was wir heute an vielen, vielen Stellen sehen. Die Leute suchen ekstatische Erfahrungen, aber nicht in das Wesen Jesu, in Demut und Reinheit und Sanftmut und Kühnheit und so weiter geführt zu werden. Das ist nicht ihr Ziel. Ihr Ziel ist einfach, eine Party zu haben, einfach irgendwie Stimmung zu haben, einfach ein dolles Meeting zu haben. Gott ist nicht interessiert an dollen Meetings. Er ist interessiert an Menschen, die brennende Herzen haben. Daran ist er interessiert. Die ihn ehren in den praktischen Entscheidungen, wenn es dann geht, die Steuererklärung zu machen oder zu entscheiden, was gucke ich mir heute im Fernsehen an oder gucke ich mir überhaupt irgendwas an. Und da auf den Heiligen Geist zu hören, an das ist Gott interessiert. Und nicht irgendwie eine möglichst ausgelassene, möglichst exotische und wilde Party zu haben, die es noch nie gegeben hat und die alles in Schatten stellt, was es bisher gegeben hat. Ihr Lieben, da sind so viele heute auf dem Holzweg und sie versuchen, Menschen bei der Stange zu halten mit Erfahrungen, die aus fragwürdigen Quellen kommen. Hallo? Und irgendwer muss auf dem schmalen, gesunden Weg bleiben. Nicht wahr? Weil am Ende gibt es eine Braut. Nicht nur Hure, es gibt auch eine Braut. So, warum nicht wir? Wir wollen den Heiligen Geist ehren, indem wir sein Wort ehren. Und was habe ich mir nicht alles schon anhören müssen von Leitern, wenn ich argumentiert habe mit dem Wort und sie sagen, du hast einen Buchstabenglauben. Paulus hat gesagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Das war Paulus und dem möchte ich nacheifern. Und wenn das bedeutet, dass verwirrte Leiter, die das Wort nicht kennen und nicht schätzen, wenn sie sagen, das ist ein Buchstabenglaube, das ist ihr Problem. Hallo. Und wir haben heute neue Definitionen, wir haben neue Vorstellungen, was es heißt, Gott zu lieben. Ja. Ein Mann Gottes, der weltweit gilt als Prophet, schreibt einen Nachruf über den verstorbenen Papst und schreibt dort, Dieser Papst, Johannes Paul II. Oder wie hieß er? Egal, weiß nicht. Johannes Paul, noch irgendeine Zahl, der Zweite oder so. Ja. Er war ein Mann Gottes und er liebte den Heiligen Geist. Du denkst, ja und? Kann ja sein. Hallo, jetzt musst du mal nachdenken. Und ich habe mit einem Leiter in unserem Land gesprochen, einem hochrangigen Leiter im deutschsprachigen Raum. Und ich sage, erkläre mir, ist es möglich, den Heiligen Geist zu lieben und gleichzeitig das Wort des Heiligen Geistes total zu verdrehen? Ist das möglich? Macht das Sinn? Gibt es so etwas? Und er schaut mich an und sagt, ja. Merkst du, was da passiert? Eine neue Definition von Liebe. Man kann Gott lieben, man kann den Heiligen Geist lieben. Ob man das Wort mit Füßen tritt, ob man das Gegenteil sagt, von was die Bibel sagt, spielt keine Rolle. Man liebt den Heiligen Geist. Ja, was heißt dann, den Heiligen Geist zu lieben? Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Ja? So, da wird definiert, wie Liebe zu Gott aussieht. Das hat was mit Gehorsam zu tun. Es gibt keine nahe, enge, intime Liebesbeziehung mit Gott ohne eine Hingabe. Ich will Täter des Wortes werden. Ich will wirklich im Gehorsam leben. Das gibt es nicht. Das ist eine seelische, im günstigsten Fall, eine seelische, ein seelisches Imitat. Und Paulus und Jakobus sagt, mit den seelischen Dingen, das ist so die Weisheit, die von dieser Erde ist, ja, irdisch, seelisch, dämonisch. Da geht es geradewegs bergab. Geradewegs bergab, da ist kein Halten mehr. Seelische Weisheit wird früher oder später zu dämonischen Dingen führen. Und das sehen wir in der charismatischen Bewegung. Das sehen wir. Je mehr das geschriebene Wort Gottes verachtet wird und je mehr man das Verlangen hat, man will Massen haben und man will die Leute irgendwie in Stimmung bringen, umso mehr kommt man auf Techniken, die kommen aus New Age und das hat mit Bibel und mit Heiligen Geist nichts zu tun. Da stehen wir heute. Und ihr Lieben, in den nächsten wenigen 10, 15 Jahren, das wird alles noch viel schlimmer werden. In 15 Jahren schauen wir zurück und sagen, was hatten wir noch für geordnete Zeiten damals in 2016? Wir sind noch lange nicht am Tiefpunkt angehangt, was religiöse Verwirrung und Durcheinander und Chaos anbelangt. Noch lange nicht. Und unsere einzige Chance, unser einziger Schutz vor Verwirrung ist Händchenhalt mit dem Heiligen Geist, sich zu demütigen und zu sagen, hier ist die Wahrheit und du führst mich in alle Wahrheit. Und das will ich und sonst gar nichts. Egal, was mich das kostet. Das ist, was ich will. Jesus sagt, Matthäus 22, Vers 29, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Da erklärt er, wo Irrtum herkommt. Und das hat er zu ganz hingegeben frommen Juden gesagt. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes, ganz eindeutig, ist der Heilige Geist. So, das ist beides, was wir brauchen, um nicht in Irrtum zu verfallen. Die Schriften und den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird uns beibringen, wie wir mit der Schrift umzugehen haben. Und das ist viel mehr als nur drei Bibelstellen in der Predigt nachzuschlagen. Aha, der hat wirklich die Bibel zitiert und nicht sein eigenes Tagebuch, sondern wir sind im Wort. Und wir lassen uns belehren und wir studieren. Wir gehen in das Wort mit Fragestellungen. Was ist das Wesen der Erlösung? Was ist das Wesen Christi? Was bedeutet das Kreuz? Was ist wirklich Gnade? Unter welchen Bedingungen wird Gnade gegeben? Was tut Gnade? Und so weiter. Wir stellen Fragen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Sesamstraße. Wir stellen Fragen an das Wort und wir erwarten, dass der Heilige Geist aus dem Wort Antworten gibt. Und dann haben wir nicht nur Bibelverse, sondern wir bekommen ein vollständiges Bild. Die neutestamentliche Lehre ist ein vollständiges Bild, das zusammenpasst und zusammengehört. Paulus sagt, Römer 6, ich habe euch dem Bild der Lehre übergeben. Hat nicht gesagt, ich habe mal hier und da ein paar Bibelstellen versprüht. oder aus dem Alten Testament zitiert, sondern das war ein komplettes System, ein Ding, wo die Teile zueinander passen und was Sinn macht und was Verständnis gibt und was ein Weltbild gibt. Nicht nur ein paar Bibelverse, sondern ein Weltbild. Ja. Viele Gläubige haben noch nie diesen einen der zentralen Begriffe der Bibel, Welt, studiert. Sie wissen gar nicht, was meint die Bibel mit Welt? Was ist Welt? Und was bedeutet demzufolge, dass wir aus der Welt errettet sind, dass wir nicht mehr in der Welt sind. Wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht mehr Teil dieser Welt. Was bedeutet das eigentlich? Wer nicht Welt versteht, kann auch nicht Reich Gottes verstehen. Und so haben wir Christen, die haben mal ein paar Predigten gehört, aber sie haben keine Übersicht, sie haben kein Verständnis vom Plan Gottes. Sie kennen nur kleine Splittergedanken. Das sind so oftmals Dinge, mit denen sie groß geworden sind. Das sind so wie ein Christbaum. Hier blitzt mal was auf und da blitzt mal was auf und da, aber nur immer so Aha-Effekte, aber ohne Verständnis, ohne Zusammenhang, ohne Rahmen. Und Gott will, dass wir verstehen, in welcher Zeit leben wir. Was tut der Teufel in dieser Zeit? Was tut der Heilige Geist in dieser Zeit? Was soll demzufolge die Gemeinde tun? Wie soll die Gemeinde sich damit arrangieren und ausrichten? Und. Das sind so viele Fragen, die gestellt werden müssen und die der Heilige Geist beantworten will durch die Schrift. Aber wenn wir aufhören zu denken, wie so viele andere, bekommen wir keine Antworten, weil wir nicht fragen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus. So, wir müssen anfangen, hier oben mal Licht anzuschalten, mal gucken, ist da einer zu Hause, ja, und anfangen nachzudenken, Fragen zu stellen. Ja. Und diese Fragen stellen wir dem Heiligen Geist und die stellen wir an die Schrift und dann studieren wir. Und auch wenn wir nicht gleich eine Antwort finden, wir bleiben dran. Und alles, was wir brauchen, nicht nur diese Gesamtschau, dieses Verständnis, wie sieht Gott die Welt, was ist der Plan der Erlösung, was passiert, auf was gehen wir zu, auch was mein persönliches Leben angeht, es kommt alles durch den Heiligen Geist aus der Schrift. Und wir werden klar und wir werden eindeutig und wir führen ein Leben, das wir dann nicht bedauern müssen, sondern wir gründen uns in Wahrheit. Wahrheit ist so ein wichtiger Begriff im Christentum oder im christlichen Glauben, sagen wir es ein bisschen besser. Und Wahrheit wird von Christen heutzutage an vielen, vielen Stellen mit Füßen getreten. Aber Gott ist ein Gott der Wahrheit. Er liebt die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das Buch ist die Wahrheit. Wir sind umgeben von Wahrheit. Und diese Wahrheit soll jetzt uns prägen und uns verändern. Und dazu ist notwendig, dass wir fleißig arbeiten mit dem Worte Gottes. Und dass wir das tun, was Paulus sagt, um nicht mehr in Anpassung an die Welt, in der wir ja früher zu Hause waren, nicht mehr in Anpassung zu bleiben, sondern jetzt wirklich zu verstehen, was es heißt, Bürger des neuen Reiches zu sein. Dazu ist es notwendig, dass wir unser Denken erneuern. Römer 12, Vers 2, bleibt nicht in Anpassung an diese Welt. Diese Welt hat Regeln, hat Normen, hat Werte, hat Ideale, hat Vorstellungen, was ist richtig, was ist falsch, was ist gesund, was ist extrem. Und mit diesen Werten sind wir alle aufgewachsen und die sind in uns. Und ein Großteil dieser Werte ist verkehrt. Ein Großteil dieser Werte ist verkehrt. Und nur wenn wir jetzt ins Wort gehen und dem Heiligen Geist erlauben, unser Lehrer zu sein, werden uns Stück für Stück die Augen aufgetan und wir erkennen, wo wir über Jahre, Jahrzehnte manchmal Lügen geglaubt haben. Und wir steigen aus und wir verbinden uns mit der Wahrheit und wir bekommen eine neue Identität und wir bekommen neue Kraft. Weil wir nicht mehr Unmündige sind und spielbar sind von allen möglichen Strömungen und Modeerscheinungen und Trends und Ideen oder Dinge, die halt irgendwie jetzt gerade angesagt sind, sondern wir werden bewegt von Gott. Und deswegen können wir stehen und können Widerstand leisten und sind nicht irgendwie ferngesteuerte Marionetten, wo irgendeiner die Fernbedienung drückt, sondern wir schwimmen gegen den Strom. Das wird zu einer Konfrontation führen, das wird zu massiver Verfolgung führen, aber es wird zu einem Jubel im Himmel führen und er wird sich zu denen, die sich zur Wahrheit stellen, auch stellen. Und er wird auf eine fantastische Art und Weise Zeugnis und Bestätigung geben, dass das, was wir verkündigen, nicht irgendwie Menschenwerk ist und Menschenweisheit ist, sondern wirklich von Gott ist. Paulus sagt, ich will nicht, dass euer Glaube auf Menschenweisheit ruht. So viele Menschen haben einen Glauben, der kommt aus Menschenweisheit. Und sie haben dieses Fundament nie angeschaut. Sie haben nie studiert, das, was ich hier jetzt glaube. Über meinen geliebten Papst oder über dies oder über dies oder jenes. Ist das wirklich, was die Bibel sagt? Ist das wirklich die Wahrheit? Oder habe ich das einfach nur so mit der Muttermilch irgendwie eingesogen und das ist für mich Realität, aber in Wirklichkeit ist es nicht Realität. Wir müssen Fragen stellen und wir müssen kritisch sein und wir müssen diese Gesinnung haben, wie die Leute vom Beröa, die den vollmächtigen Paulus gehört haben, diesen Apostel voller Weisheit, voller Power, der so Gewaltiges getan hat, der solche Ergebnisse gehabt hat des Glaubens in seinem eigenen Leben. Er predigt dort und die Leute hören zu, sie nehmen das an und dann gehen sie nach Hause und machen was? Sie forschen in der Schrift, ob es sich so verhielte. Und der Heilige Geist findet das großartig und er findet ein lobendes Wort und sagt, die sind edler als die in der Vorhinstadt. Die haben sich einfach alles vorsetzen lassen. Aber diese Leute, die sind noch edler, die nehmen die Dinge nicht nur an, sondern die überprüfen, ob das wirklich mit der Schrift übereinstimmt. Diese Gesinnung braucht es wieder. Und ein Großteil der pfingstlich-charismatischen Christen sind eingeschüchtert und sie sagen, wenn ich das tun würde, dann würde meine Leiterschaft sagen, ich habe einen kritischen Geist. Ich habe einen weisen Geist. Ich bin in Rebellion. Der Heilige Geist hat die Leute von Beröa gelobt. Und wenn der Heilige Geist damals Leute mit dieser Gesinnung gelobt hat, was wird er heute tun mit Menschen, die diese Gesinnung haben? Er wird sie auch loben und sagt, die sind edel. Und es wird Zeit, dass wieder Edelleute aufstehen. Und die sagen, schön und gut, hast du fein gepredigt, aber jetzt kommt die Hausaufgabe. Jetzt studiere ich, was meine Bibel sagt und was der Heilige Geist mir sagt. Und alles, was ich da finde, was das bestätigt, was ich gehört habe, nehme ich an. Und wenn ich vorher das Gegenteil geglaubt habe. Diese Gesinnung braucht es wieder. Das Wort, das Wort, das Wort und sonst gar nichts. Einer der Grundsätze der Reformation war nur die Schrift, sola scriptura, nur die Schrift entscheidet, ob etwas von Gott ist oder nicht. Nur die Schrift, niemand sonst. Nicht, ob das von Tausenden und Zehntausenden und Hunderttausenden über Jahrhunderte anders geglaubt wurde. Das ist nicht entscheidend, sondern sagt es die Schrift. Und wenn nicht, raus mit dem Plunder. Das war die Gesinnung der Reformatoren. Und deswegen ist der Papst so begeistert gewesen. Amused, not amused über solche Leute. Diese Gesinnung braucht es wieder, dass wieder die Reformation weitergehen kann. Die ist noch lange nicht zu Ende. 500 Jahre geht das Ding schon und wir machen heute mehr Rückschritte als Fortschritte. Und es wird Zeit, dass wir Fortschritte machen und dass wir gegründet sind im Worte Gottes. Mir gefällt das so, was gesagt ist von Apollos. Ich muss mal gerade die Schriftstelle finden. Apostelgeschichte 18. Apollos. Dort heißt es in 18,24. Ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist. Und redete und lehrte sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Das ist deswegen einfach der Fall gewesen, weil Paulus keine Website hatte und der Junge noch keinen Zugang zu seiner Website hatte und nicht das Update gelesen hat. Du musst dir vorstellen, wie damals langsam die Kommunikationswege waren. Und deswegen haben nicht alle alles gewusst, was die Apostel gelehrt haben. Und er wusste über Jesus und er konnte Menschen überführen von ihrer Sünde und von ihrer Rebellion gegen Gott und konnte Menschen helfen, das Heil in Christus zu sehen und zu ergreifen. Und sie waren errettet. Er lehrte richtig von Jesus. Warum betont das der Heilige Geist so? Weil er wusste, 2000 Jahre später kommen ganz kluge, spitzfindige Theologen und sagen, die Leute von Ephesus, das waren gar keine Christen, das waren Johannesjünger. Und machen damit oder versuchen damit ein Loch zu schlagen in die ganze Lehre über Geistestaufe. Denn dann waren die gar nicht bekehrt. Aber der Heilige Geist hat ein Kapitel vorher gesagt, dieser Apollos lehrte richtig von Jesus. Und wenn jemand richtig von Jesus lehrt, kommen nicht unterm Strich Johannesjünger aus, sondern Jünger von Jesus. Macht das Sinn? Ist das vernünftig oder ist das jetzt irgendwie in die Schrift reininterpretiert? Ist logisch. Wenn man von Jesus richtig lehrt, dann kommen richtige Gläubige dabei raus, die an Jesus glauben. Aber was mir gefällt an diesem Mann, ist diese doppelte Aussage. Mächtig in den Schriften und brennend im Geist. Was für eine Kombination. Und warum war der brennend im Geist? Weil er mächtig war in den Schriften. Wir geben uns hin dem Wort Gottes und der Heilige Geist wird uns dienen. Und wir alle haben diesen Befehl, seid brennend im Geist. Wie erfüllst du das denn? Wie erfüllst du diesen Befehl, Römer 12, Vers, weiß ich nicht, 8 oder was? Wie machst du das, brennend im Geist zu sein? Es gibt nur einen Weg, mächtig zu sein im Wort, in der Schrift zu Hause zu sein, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist die Schrift zu studieren, sinnvolle Fragen an die Schrift zu stellen und dem Heiligen Geist zu erlauben, diese Fragen zu beantworten. So werden wir mächtig in den Schriften und können all den Irrlehrern und Irrtümern, die jetzt den christlichen Markt schwemmen, Paroli bieten und sagen, deswegen und deswegen und deswegen ist die Sache falsch. Klingt schön, ist aber verkehrt, weil die Schrift sagt, es steht geschrieben. Wir kriegen Autorität, gegen den Geist der Lüge aufzustehen, wenn wir gegründet sind in der Schrift. Wenn wir die Schrift nicht kennen, sagt, es steht geschrieben. Wie hieß es nochmal? Was war denn da geschrieben? Und du weißt es nicht. Und du kannst nichts entgegensetzen. Mächtig in den Schriften, brennend im Geist. Und es geht beides zusammen. Wir müssen uns nicht entscheiden, entweder wir wollen das Wirken des Geistes haben, dann müssen wir die Schriften vernachlässigen, oder wir wollen die Schriften haben und dann werden wir keine Geisteserfahrung machen. Nein, das kann beides zusammengehen. Und in der Kirchengeschichte siehst du immer die einen in das Extrem und danach wieder eine neue Bewegung ins andere Extrem. Wir müssen uns nicht entscheiden zwischen Wort oder Geist, sondern wir müssen beides haben, die Schrift und den Heiligen Geist. Und ohne die Schriften werden wir den Heiligen Geist in seiner Klarheit und seiner Fülle nicht bekommen. Und deswegen müssen wir diese Beziehung mit dem Heiligen Geist ausleben durch Fleiß im Wort. Und wir studieren das Wort und wir finden heraus die Gedanken Gottes. Wir erneuern unseren Sinn. Das heißt, wir bringen unsere alte Denkweise jetzt in Übereinstimmung mit dem Herrn und wir denken über verschiedene Themen, ob das Sünde ist, ja, Sex vor der Ehe. Heute kommen die jungen Leute und sagen, ja, wo ist das Problem, Sex vor der Ehe? Wo steht das in der Bibel, dass das nicht richtig ist? Kannst du jemandem zeigen aus der Bibel, warum das falsch ist? Oder musst du einfach sagen, das musst du so glauben, das ist so, das sagen wir dir so und das ist so. Damit wirst du heute keine jungen Leute mehr als Nachfolger Christi gewinnen können. Wir können nicht dahergehen und sagen, wir haben die Autorität und wir sagen, das musst du so glauben, das ist so. Die Autorität ist in der Schrift. Das ist der Riesenirrtum der katholischen Kirche. Ihre Autorität liegt im Papsttum, nicht in der Schrift. Und sie sagen einfach, das ist so und das musst du glauben. Du kannst das nicht hinterfragen. Aber als Christen, wir dürfen hinterfragen mit einem offenen Herzen und wir dürfen sehen, aha, das macht Sinn, das ist die Wahrheit. Das ist, was das Wort Gottes sagt. So, ich glaube nicht den Dingen, weil ich einen Bibellehrer gehört habe. Ich glaube den Dingen nicht, weil ich dem Pastor zugehört habe. Ich glaube den Dingen, weil ich es in meiner Bibel gelesen habe. Und danach kann ich sagen, ich weiß in diesem Punkt, was die Wahrheit ist. Und da können alle anderen in die Irre gehen und abfallen oder sonst irgendwas oder die neuesten theologischen, wissenschaftlichen Erkenntnisse irgendwie huldigen und sagen, das ist alles ein Irrtum, wir haben entdeckt, das ist alles gar nicht so. Ich habe es in meiner Bibel gelesen. Sorry, es steht geschrieben, fertig, aus. Und daran können sich die Zähne ausbeißen. Das ist, was wir brauchen. Standfestigkeit, Entschiedenheit. Und das sind alles Merkmale des Heiligen Geistes. Und die kommen in dein Leben, die kommen in mein Leben durch Hingabe an das Wort. Und ich glaube, dass die Welt so ist, wie Gott sie beschreibt. Und wenn Gott sagt, Ehe ist eine Verbindung, eine lebenslange Verbindung von Mann und Frau, dann kann ich nicht gleichzeitig glauben, Ehe ist auch eine Verbindung von Mann und Mann. Ich kann es nicht glauben, ich darf es nicht glauben, ich werde es nicht glauben. Und wenn ich dafür ins Gefängnis muss, alles sagen, dann muss ich ins Gefängnis. Okay, aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und ich stehe zur Wahrheit. Und es geht nicht darum, ja, wenn ich aber jetzt sage, was die Bibel sagt, dann hat das die und die Probleme, verliere ich meinen Job. Da müssen wir weise sein. Heute, die evangelische Kirche will weise sein. Sie will ihren Standpunkt zum Islam, will sie neu definieren. Das ist jetzt das Neueste. Vor ein paar Wochen kam es raus. Weil wir müssen von der Ausschließlichkeit oder von der Exklusivität Christi so sprechen, dass niemand das als anmaßend empfindet. Das ist ihr Problem. Hey, du kannst von der Absolutheit Christi nicht sprechen, ohne dass irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt. Das kannst du nicht. Und schon gar nicht religiöse Leute und schon gar nicht Moslems. Das kannst du nicht. Und es ist nicht deine Aufgabe, das zu vermeiden. Es ist deine Aufgabe, in Klarheit und in Liebe und in einer demütigen Gesinnung die Wahrheit zu präsentieren. Das ist deine Aufgabe. Und weil die Leute verwirrt sind und weil sie die Schrift nicht kennen, weil sie das Wesen Christi nicht kennen, sie verwechseln Demut mit Weicheiertum. Und sie sagen, jemand kommt zu mir und gibt mir eine gute Nacht. Weißt du, du musst nicht so absolut auftreten. Du musst in Rechnung stellen, du könntest auch falsch sein und die anderen haben auch ihren Standpunkt. Die kannst du nicht einfach überfahren. Und das kann auch sein, dass die mehr Recht haben und dass du. Und da musst du vorsichtig formulieren und statt Aussagen zu machen, einfach Fragen zu stellen. Oh, wie klingt das nett. Aber leider, das ist nicht, was Jesus getan hat. Das ist nicht, was die Apostel getan haben. Und wenn es nicht die Apostel getan haben, warum sollen wir es tun? Paulus sagt, seid meine Nachahmer. So, wir sollen kühn die Wahrheit verkündigen. Und wenn Menschen sich auf den Schlips getreten fühlen, dann sollen sie das genießen. Wir versuchen nicht diplomatisch zu sein und versuchen den Schock ihnen zu nehmen, dass sie im Irrtum sind. Bis ein Mensch sich bekehrt, er braucht viele heilsame Schocks, wo die Wahrheit ihn erschüttert bis ins Tiefste und er erkennt, was für Märchen und Fabeln er gefolgt ist. Wir müssen von der Exklusivität Christi so sprechen, dass niemand das als anmaßend wahrnimmt. Hallo, als ich ein Heide war, vollgekifft mit Drogen, ein Satz von Jesus hat mich immer geärgert. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe nichts von Jesus gehalten, aber dieser Satz ging immer mit mir mit und hat mich geärgert. Ich sage, wieso sagt er das? Warum kann er nicht einfach sagen, ich bin eine Wahrheit neben Buddha und Konfuzius und Zarathustra? Wieso muss der sagen, ich bin die Wahrheit? Das gibt's doch nicht. Ist denn da so wenig Feingefühl, so wenig Liebe, so wenig Toleranz? Wieso muss der so auftreten? Das hat mich geärgert. Und es ist gut, wenn Menschen sich an Jesus ärgern. Dann beschäftigen sich mit ihm. Und sein Anspruch war absolut. Und er hat nicht gesagt, sorry, ich weiß, das kommt jetzt anmaßend rüber. Ich versuche es mal diplomatischer. Also könnt ihr euch vorstellen, dass auch in dem, was ich sage, ein bisschen Wahrheit ist? Hallo. Es klingt vielleicht nett, aber das wird niemals jemand in seinem stumpfen, toten Gewissen anrühren und aufwecken. Niemals. Und es bringt niemals Überführung. Das scharfe Wort Gottes bringt Überführung. Das muss Überführung bringen. Überführung ist nicht Verdammnis. Überführung ist, jemand sieht aufgrund von Argumenten, dass er falsch ist. Das ist Überführung. Und Paulus sagt, predige das Wort, überführe. Überführe, er soll die Zuhörer von ihren Irrtümern überführen. Das war sein Job. Ja, aber weißt du, mit dem neuen Toleranzgedanken passt das nicht zusammen. Was interessiert uns der neue Toleranzgedanke? Uns interessiert, Jesus ist der Herr, das Wort Gottes ist das geschriebene Wort, das ist der Maßstab für mich und fertig, aus. Und das Schöne an dieser Haltung ist, es klärt sich schnell, wo ist Freund und wo ist Feind. Der Nebel lichtet sich und aus den vielen Graustufen wird auf einmal schwarz-weiß. Und du erkennst ganz genau, wer steht wo. So. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er macht uns Mut zur Wahrheit und er ist verantwortlich für die Resultate. Wir dürfen niemals taktieren. Ja, wenn ich das jetzt sage, dann ist hier der Bär los und dann gibt's Protestmails und dann sind die Leute böse oder die bestellen meinen Newsletter ab. So what? Mein Dienst besteht nicht darin, so viele Leute auf Newsletter-Datei zu haben, wie es geht. Mein Dienst besteht darin, zu sagen, was Gott sagt. Und wenn das 5 hören wollen, dann hören es 5. Und wenn es 5.000 hören wollen, dann wollen es 5.000 hören. Und wenn Gott unser Gebet erhört und schickt Hunger ins Land, dann werden es Hunderttausende werden, die das Wort noch einmal hören werden. Hunderttausende in unserem Land werden noch einmal sich aufmachen und sagen, ich habe die Nase voll mit religiösen Lügen. Ich will die Wahrheit hören. Dieses Gesülze der Diplomaten kann ich nicht mehr hören. Ich will jetzt wissen, woran ich bin. Ich will die Wahrheit wissen. Das wird kommen. Gott wird einen Hunger nach dem Wort ins Land geben. Und dann müssen Menschen bereit sein und müssen vorbereitet sein. Und können nicht sagen, aha, also jetzt geht es um das Wort. Okay, also jetzt muss ich erstmal selber gegründet sein im Wort Gottes. Nein, das machen wir jetzt. Und wenn der Hunger kommt, sind wir bereit für die anderen. Jetzt laden wir den Heiligen Geist ein. Jetzt erkennen wir an, die Bibel ist Gottes Wort ohne Abstriche. Und wenn heute verwirrte Leiter aufstehen und sagen, sie können nirgendwo in der Bibel sehen, dass Homosexualität nicht dem Willen Gottes entspricht. Man kann doch sagen, Herr, erbarme dich über diese blinden Menschen. Mehr kann man nicht sagen. Blinde Blindenleiter, die nicht sehen, weil sie nicht sehen wollen. Die vorher im Herzen Kompromisse gemacht haben und jetzt gar nicht mehr sehen können, weil es sie zu viel kosten würde. Weil es sie viel zu viel kosten würde. Und der Heilige Geist will uns ermutigen und die Augen auftun über die Belohnung, die der Herr uns gibt. Und dass wir durch die kommende Belohnung motiviert sind. Und dass wir sagen, diese Belohnung ist so gewaltig, dass es sich lohnt. Er wird das Zukünftige offenbaren. Und eins der zukünftigen Dinge oder eins der Themen, was das Zukünftige angeht, ist die kommende Belohnung. Es gibt für Standfestigkeit im Glauben, für Treue an Jesus, es gibt eine Belohnung. Und je klarer der Heilige Geist zu uns über die Belohnung reden darf, weil wir nicht diese falsche Haltung, ach Belohnung, ich will ja keine Belohnung, ich folge Jesus nur so nach. Jesus hat es für nötig empfunden, seine Jünger und damit eben auch uns zu motivieren mit zukünftiger Belohnung. Man hat viele Male gesagt, euer Lohn im Himmel ist groß. So wenn Jesus meint, er muss uns motivieren mit Belohnung, wer sind dann wir, dass wir sagen, ach nein, Belohnung brauche ich nicht. Doch, wir brauchen Belohnung und wir brauchen die Hoffnung auf Belohnung. Und nur das wird uns stark machen, gegen den Zeitgeist zu stehen. Nur das. Wenn wir glauben, alles, was es im Leben gibt, finden wir hier in dieser Welt, sind wir schon von vornherein betrogen. Christsein ohne Ewigkeit macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. So wie Paulus sagt, wenn wir nicht glauben, dass Christus auferstanden ist, ja dann schmeißen wir uns in die Vollen, in die Sünde. Dann was soll's? Weil wenn Christus nicht auferstanden ist, wir werden auch nicht auferstehen. 1. Korinther, Kapitel 2. Bitte? Gute Idee.
Gute Idee.
Denk mal nach über, was ich eben gesagt habe. Erste Korinther, Kapitel 2, Vers 9, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also es gibt Dinge, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Dazu möchte ich gehören. Und diese Dinge oder über diese Dinge erfahre ich nichts und lerne ich nichts auf dem üblichen Wege. Nicht durch die fünf Sinne, nicht durch Auge und Ohr. Die stehen stellvertretend für die fünf Sinne. Alles, was wir in diesem Leben lernen, lernen wir durch die fünf Sinne. Du siehst etwas, du hörst etwas, du fühlst etwas. Und dann fängst du an, die ganzen Daten zusammenzutun und machst in deinen Gedanken dann daraus ein System und Schlussfolgerung. So lernt man, egal was das ist. Und hier heißt es, die Dinge, die Gott bereitet hat, die lernst du nicht auf diese Art und Weise, sondern wie? Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Da ist es. Per Offenbarung durch den Geist. Und in Vers 12 noch einmal ganz klar. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Warum? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Das ist ein wesentlicher Dienst des Heiligen Geistes. Und er war sehr, sehr gefragt und erlebt in der ersten Christenheit. Und sie haben Dinge gesehen hinter dem Vorhang, die sie motiviert haben, zur Wahrheit zu stehen. Und das ist, was wir auch wieder lernen müssen. Wir müssen sehen, was man nicht sehen kann. Wir brauchen Erfahrung und Gewissheit in unserem Herzen von Dingen, die Gott für uns bereitet hat. Weil diese Dinge werden uns ein neues Wertesystem geben, neue Entscheidungen geben, neue Sichtweisen geben vom Leben. Manche Leute denken irgendwie, ja, wenn wir zu viel uns mit dem Himmel und mit der Ewigkeit beschäftigen, dann sind wir nicht mehr tauglich für das Leben hier. Genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr uns durch den Heiligen Geist real wird, dass wir eine Zukunft haben. Wer von uns denkt schon daran, in 500 Jahren werden wir hier sein. Wir können heute einen Kalender nehmen, können uns einen Tag markieren, in 500 Jahren. Und in 500 Jahren treffen wir, die wir uns hier getroffen haben, treffen uns nochmal. Und dann kannst du dich erinnern, damals, hätte ich nur zugehört, hätte ich das nur ernst genommen, hätte ich da nur tiefer gegraben, meine Güte, wie hätte mein Leben anders sein können. Es gibt dich in 500 Jahren und es gibt dich auch in 500.000 Jahren. Das kannst du dir nicht vorstellen, aber das ist die Realität. Und du sagst ja, und was bringt mir das? Danke für die Frage. Das bringt mich zu einer neuen Spur. Hebräer Kapitel 10. Ich zeige euch aus dem Wort. Drei Beispiele und dann fragst du nicht mehr, was bringt mir das, wenn ich da die jenseitigen Dinge irgendwie sehe und ich eine feste Gewissheit, eine Überzeugung von der himmlischen Belohnung habe. Hebräer Kapitel 10, Vers 34. Ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, das ist der Schreiber des Hebräerbriefes, schreibt an Christen. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Ganz offensichtlich bei Gefangenen und Raub der Güter geht es hier um des Glaubens willen. Also Verfolgung und sie haben den Raub ihrer Güter hingenommen, aber wie? Mit Freuden. Und das heißt, diese Leute waren verrückt. Die lebten nicht mehr in dieser Welt, die leben schon in der zukünftigen Welt. Die waren vom Erde in Himmel verrückt. Weil der Himmel war für die real. Und die konnten auf den Raub ihrer Güter reagieren, wie kein Mensch reagieren kann. Entweder jemand ist irre, der sich freut, wenn ihm alles weggenommen ist, oder er kennt den Himmel. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der gehört eingesperrt, der tickt nicht richtig, oder er weiß, da gibt es etwas Größeres, was auf ihn wartet. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Wie haben sie das hingekriegt? Wie kamen sie zu dieser Reaktion? Training, viel Willenskraft? Nein. Sie lebten in Offenbarung. Sie lebten unter der Führung des Heiligen Geistes. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Und das war nicht ein Wissen aus dem Verstand, sondern das war ein Wissen aus Offenbarung, ein Wissen im Herzen. Sie wussten, für das, was wir hier erleiden, um der Wahrheit willen, um der Gerechtigkeit willen, werden wir gewaltig belohnt werden. Für sie war das eine Realität, wenn Jesus sagt, ich gehe hin und ich baue euch eine Wohnung. Und wenn die fertig ist, komme ich und hole euch. Für die war das eine Realität. Es war nicht nur eine Theorie, ein Gedanke. Das hatte so eine Kraft für sie, dass sie gesagt haben, okay, wir haben dieses Haus geliebt, jetzt ist es uns konfessiert. Aber wir wissen, ein viel schöneres Haus wartet auf uns in der Ewigkeit. Und das war für sie so real, dass sie mit Freuden auf diesen Verlust reagieren konnten. So siehst du an diesem Beispiel, wenn der Himmel uns real wird, hat das sehr wohl etwas zu tun mit dem Leben hier auf der Erde. Es beeinflusst die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir reagieren. Und das wird sehr, sehr wichtig sein. Sehr, sehr wichtig sein. Hebräer Kapitel 11. Mose. Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Ja, du kennst die Geschichte. Mose war ein Israelit, aber Gott hat ihn an den Hof vom Pharao geschmuggelt und da ist er aufgewachsen als Prinz mit all den Annehmlichkeiten und Vorzügen, die halt dieses Leben im Palast des Pharaos mit sich gebracht hatten, während seine eigenen Landsleute aufs Fürchterlichste versklavt und unterdrückt worden sind. Und es heißt hier, durch Glauben weigerte er sich. Ein Sohn der Tochter Pharaos zu sein. Das heißt, er hat seine falsche Identität abgelegt und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Verstehst du, was er für eine Entscheidung getroffen hat? Während die im Elend lebten und keine Wahl hatten, er lebte im Saus und Braus. Und irgendwann hat er gesagt, es ist nicht richtig, das ist nicht meine Heimat, das ist nicht meine Identität. Ich gehöre zu meinem Volk, ich bin ein Israelit, ich habe die freie Wahl und ich sage Nein zum Luxus, Nein zum Genuss der Sünde, ich sage Nein zu all diesen Dingen. Und er hat das hinter sich gelassen, freiwillig, und kam runter zu seinen Leuten und hat gesagt, ich bin jetzt da. Vielleicht haben sie gesagt, aha, kommt uns besuchen. Und sagt, nein, ich bleibe jetzt. Wie, du bleibst? Du gehst nicht zurück zum Palast? Nein, ich bleibe jetzt. Haben sie dich rausgeschmissen? Nein, ich bin von alleine gegangen. Wie bitte? Du bist Prinz, du darfst dein Leben lang in diesem Palast leben und du hast freiwillig das wie Daniel gesagt. Wie bitte? Mose, hast du noch alle? Wann warst du letztes Mal beim Arzt? Das ist doch nicht normal. Für sie war das total unnormal. Warum? Weil sie ihr Elend gesehen haben und haben die Pracht gesehen im Palast. Das war für sie die Entscheidung, wie sie dachten, die Mose getroffen hat. Der hat den Palast verlassen, um das Elend zu wählen. Da stimmt doch was nicht. Das ist doch nicht normal. Für Mose war das eine total andere Entscheidung. Er, was hat er? Lesen wir erstmal weiter. Indem er hat diese Entscheidung getroffen, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. So, für Mose sah die Sache ganz anders aus. Hier ist der erbärmliche, jämmerliche Punkt des Palastes und da ist meine Belohnung. Ich muss es ja mit dem Hammer kriegen, wenn ich das Erbärmliche wähle und das Herrliche dafür verlasse oder aufgebe oder preisgebe. Ich kann doch gar nicht anders. Ich muss mich doch für das entscheiden und damit entscheide ich mich gegen das. ob das andere Leute verstehen oder nicht, ob sie das nachvollziehen oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Für ihn war das eine Entscheidung zwischen der Belohnung, der himmlischen Belohnung und einem Leben eben in der irdischen, im irdischen Genuss der Sünder. Und er hat sich, weil er ganz klar die Belohnung gesehen hat, für das Richtige entschieden. Seine Entscheidung war vollständig konsequent und folgerichtig. Für die Landsleute, die nicht gesehen haben, was er gesehen haben, war diese Entscheidung irrsinnig. Weil sie haben ihr Elend gesehen und die Pracht gesehen und haben gesagt, ist doch logisch, für was man sich entscheiden muss. Für Mose war es auch logisch. Warum? Weil er etwas gesehen hat, was die nicht gesehen haben. Verstehst du an diesen beiden Beispielen, wieso das wichtig ist, die himmlische Belohnung zu sehen? Das entscheidet die Art, wie du Entscheidungen treffen wirst. Und wir alle werden Entscheidungen treffen werden. Und wir alle werden herausgefordert werden. Und wir werden alle in Situationen kommen, irdische Vorzüge, Positionen, Geld, Macht, Ansehen oder körperliche Unversehrtheit zu wählen, um dafür die Wahrheit zu verraten. Und wenn da, bis da zu diesem Tag, wo wir vor dieser Entscheidung stehen, der Heilige Geist in uns das nicht wirken konnte, was er in Hebräer 10 in den Leuten tun konnte, was er in Mose tun konnte, dann werden wir die falsche Entscheidung treffen. Egal, was wir heute sagen und wie wir glauben werden. Verstehen wir das? Diese Wahrheit wird ein wesentliches Teaching sein in kommenden Seminaren, wie bereite ich mich auf Verfolgung vor. Glaub es mir. Das wird eine wesentliche Wahrheit sein. Und wir werden uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist und sagen, Heiliger Geist, du bist dazu da, mir das Zukünftige zu offenbaren. Und dazu gehört auch die Belohnung, die im Himmel auf die wartet, die treu zu Jesus, sprich zu seinem Wort gestanden haben. Du wirst mir dieses Schatz, diese Belohnung offenbaren. Und ich brauche das, um gesunde Entscheidungen zu treffen, die ich nicht wieder bereuen werde. Um stark zu sein durch Schwierigkeiten, durch Entbehrungen, durch Leiden durchzugehen. Und das ist ein gewichtiger Grund, warum wir den Heiligen Geist brauchen als unseren Lehrer. Ein gewichtiger Grund, weil die Verfolgung wird kommen, ihr Lieben. Vielleicht haben wir großes Glück und es dauert noch 15 Jahre. Im Moment sieht es nicht so aus, aber Gott kann ja eingreifen, kann Dinge nochmal ändern oder Prozesse verzögern oder sogar wieder teilweise rückgängig machen. Wer weiß, was da alles noch passieren kann. Da gibt es viele Möglichkeiten, an die wir jetzt im Moment nicht denken. Aber so wie der Kurs jetzt geht, im Namen der Liebe, im Namen der Toleranz, wird es sehr bald verboten zu sein, Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Das ist Diskriminierung und das ist Beleidigung von anderen Religionen. Und es wird per Gesetz verboten werden. Es wird hundertprozentig. Das wird kommen. Und wir werden das sehen. Vielleicht dauert es 15 Jahre, aber dann nur aus Gnade Gottes, weil wir so träge und so schwer vom Begriff sind, dass wir nur 15 Jahre brauchen, um endlich in diese Dinge reinzukommen und standfest zu sein. Aber wenn diese Verfolgung kommt, wird es eine überwindende Gemeinde geben, die Jesus mehr liebt als ihre eigene Bequemlichkeit, als ihren eigenen Vorteil, als ihre eigenen schönen Dinge, die sie so sich angesammelt haben. Sie werden sagen, um Jesu Willen bin ich bereit, alles loszulassen, alles aufzugeben, so wie Paulus. Ich habe es alles für Dreck geachtet, um ihn zu gewinnen. Und das kann nur der Heilige Geist tun. Das ist völlig gegen jede normale Mentalität. Entweder es geschieht übernatürlich durch den Heiligen Geist oder es geschieht nicht. Und deswegen brauchen wir ihn heute. Und niemand soll hier rausgehen und sagen, du, der hat von Verfolgung geredet, was geht mich das an? Ich genieße mein Leben und ich bin Christ und ich komme morgen am Sonntag und lass mich in Ruhe. Ich mache mein Ding und geht schon alles gut. Hallo, Christsein ist etwas anderes. Und jeder von uns wird getestet werden, früher oder später. Jeder. Was ist uns der Glaube wert? die Zahl der Länder, in denen Gläubige für ihren Glauben einen hohen Preis bezahlen müssen, steigt Jahr um Jahr an. Wo nimmst du deine Zuversicht her, dass wir für immer hier verschont bleiben? Die kriegst du nicht aus dem Wort. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Das soll uns keine Angst machen, sondern soll uns auf die einzige Hoffnung werfen, die es gibt. Soll uns den einzigen Ausweg zeigen, der wirklich funktioniert. Und das ist fest zu werden durch den Heiligen Geist. Fest zu werden durch den Geist der Wahrheit, der uns das aufschließen wird, was für eine Verherrlichung für Jesus das ist. Wenn da Menschen sind, die sagen, macht mit mir, was ihr wollt, aber ich lasse die Wahrheit nicht los. Ich liebe Jesus mehr als mein Leben, mehr als alle meine Vorzüge und Vorteile und meinen guten Namen und Anerkennung und Job und Sicherheiten und irgendetwas. Ich liebe Jesus mehr als irgendetwas in dieser Welt. Diese Art von Glauben verherrlicht Jesus. Das ist wirklicher Glaube, ihn mehr zu lieben als irgendwas anderes. Das ist die Brautgesinnung. Und das will der Heilige Geist in uns hervorbringen, durch das Wort. Und heute fängt es an. Nicht, ah ja, okay, bald habe ich Rente, dann kann ich mich damit auch mal beschäftigen. Jetzt fängt es an. Für jeden von uns fängt es jetzt an. Und Herr, ich bitte dich, dass du durch den Geist der Wahrheit uns wachrüttelst und uns zeigst, in welcher Zeit wir leben, dass wir aus deinen Augen diese Zeit verstehen und dass wir verstehen, was auf uns zukommt. Du bist der Geist, der das Kommende offenbart. Tu es, Heiliger Geist, offenbare uns das Kommende, offenbare uns auch die überwindende Gemeinde und was ihr Geheimnis ist und wie sie überwindet und wie sie lernt, gegen allen Druck und jede Einladung und falsche Verführung von dieser Welt zu stehen, für den Herrn und für die Wahrheit. Komm, Heiliger Geist, sei unser Lehrer und trainiere du uns und lass uns sehen, dass es deinen Tag gibt, wo wir eingehen in die Freude unseres Herrn und er uns sagen wird, gut gemacht, du treuer Knecht, komm rein in die Freude deines Meisters. Halleluja, Heiliger Geist, um das geht es. Und wir danken dir, dass du uns das Übernatürliche, das, was auf uns wartet, offenbaren wirst, wie es verheißen ist. Wir wollen das und wir brauchen das. Halleluja. Und wir danken dir. Amen.